Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer des Behördenspiegel Podcast. Mein Name ist Thomas Petersdorf und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Sie finden uns auf der Seite des Behördenspiegel sowie den Streaming-Plattformen Apple Podcast, Spotify, Podcast.de und Deezer. In dieser Folge sprechen wir mit Generalleutnant Michael Vetter, Abteilungsleiter für Cyber- und Informationstechnik im Verteidigungsministerium, über die Bedrohungslage im digitalen Zeitalter. Im Kommentar nehmen wir den Neuentwurf zur Grundsteuer unter die Lupe. Darüber hinaus beleuchten wir den Stand der Umsetzung beim Digitalpakt Schule. Noch während ihrer Amtszeit als Verteidigungsministerin bezeichnete Ursula von der Leyen die Digitalisierung als das Megathema der nächsten Dekaden. Doch bekanntlich haben Megathemen stets zwei Seiten. Die eine voller Möglichkeiten und Potenziale, die andere mit nicht weniger vielen Möglichkeiten, die neuen Potenziale ins Negative zu kehren. So auch bei der Digitalisierung. Zusammen mit der Entwicklung neuer Informationstechnologien wächst auch die Bedrohungslage. Die Zeichen der Zeit hat man auch beim Verteidigungsressort erkannt. 2016 gründete man hier die Abteilung Cyber- und Informationstechnik. Chef der Abteilung ist Generalleutnant Michael Vetter. Ihn interviewte Dr. Eva Charlotte Proll auf der Public IT Security, dem Sicherheitskongress des Behördenspiegel zum neu eingesetzten Digitalrat und Strategien der Cyberabwehr.
Sie sind ja als Abteilungsleiter Cyber- und Informationstechnik im Bundesministerium der Verteidigung auch mit der agilen, hybriden Bedrohungslage beschäftigt. Und da ist es ja so, dass die Angreifer proaktiv und antizipativ agieren und eigentlich jede mögliche Mischform nutzen. Wie organisieren Sie die Cybersicherheit der Bundeswehr, ja eigentlich jeden einzelnen Soldaten?
Ja, vielen Dank. Zunächst mal Dankeschön, dass ich bei dem Podcast mitwirken kann. Und in der Tat ist es so, dass die Konfliktszenarien, denen wir uns heute nicht nur als Bundeswehr, sondern als Staat und Gesellschaft ausgesetzt sehen, durchaus komplexer, vielschichtiger sind und insbesondere die Trennlinie zwischen dem, was wir klassisch unter innerer und äußerer Sicherheit verstehen, aufweichen. Und das sind immer diese Übergabepunkte, diese Schnittstellen sind natürlich auch Punkte, wo ein potenzieller Angreifer gerne mal versucht, seine Chance zu nutzen. Wie organisieren wir in der Bundeswehr die Cybersicherheit? Ich fange mal mit der übergeordneten Architektur an. Im Wissen, dass sich die Welt ändert, haben wir im Ministerium 2016 die Entscheidung getroffen, alle Themen, die im Bereich Cyber-Informationstechnik sind, in einer Abteilung, der Abteilung, die ich jetzt führe, der Abteilung CET, zusammenzuführen. In den Streitkräften haben wir die Fähigkeiten der Bundeswehr neu organisiert und haben den militärischen Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum aufgestellt. Und im Zuge dieser Aufstellung haben wir auch Fähigkeiten entweder verstärkt oder neu entwickelt. So haben wir im Jahr 2017 das Zentrum für Cybersicherheit der Bundeswehr am Standort Euskirchen aufgestellt und haben diesem Zentrum für Cybersicherheit zentral auch in der Republik verteilte Regionalstellen zugeordnet, die in der Bundesrepublik Deutschland, in der Bundeswehr die Informationssicherheit überprüfen. Das Zentrum für Cybersicherheit betreibt ein Cyber Security Operation Center, ist 24/7 einsatzfähig und verfügt auch über mobile Elemente, Computer Emergency Response Teams und verfügt auch über Kapazitäten im Bereich der Forensik, also der Prüfung infizierter Systeme, mit dem Ziel natürlich herauszufinden, wer hat uns angegriffen und wie wurden wir angegriffen. Mit Blick auf den einzelnen Soldaten oder den einzelnen Mitarbeiter der Bundeswehr, die Sie auch zu Recht angesprochen haben, ist ein zentraler Punkt die Cyber-Awareness, dass wir unseren Soldaten und zivilen Mitarbeitern die digitalen Kompetenzen vermitteln, die es ihnen ermöglichen, einigermaßen sicher im Cyber-Informationsraum zu navigieren und zu agieren.
Jetzt ist es so, in der klassischen Verteidigung, Panzer können verteidigen, aber auch angreifen. Schiffe und Flugzeuge ebenso. Wie ist es mit den IT-Soldaten und den Cyberwaffen? Können die auch beides, verteidigen und angreifen?
Grundsätzlich ja. Die NATO hat bei ihrem Gipfeltreffen in Warschau festgestellt, dass Cyber, eine sogenannte Domain of Operations ist, die also vergleichbar zu Land, Luft, See und Weltraum eine Domäne ist, in der Streitkräfte operieren. Wenn Streitkräfte operieren, kann dies offensiv und defensiv passieren. Und das gilt letztendlich auch für die Cyberfähigkeiten der Bundeswehr. Natürlich sind wir zunächst einmal da, unsere IT-Systeme zu schützen und zu verteidigen. Wir verfügen aber auch über die Fähigkeit, in gegnerische Netze einzudringen und gegnerische Netze im Zweifelsfall auch anzugreifen. Das Wirken im Cyberinformationsraum passiert im Prinzip in drei Aspekten. Der eine Aspekt ist der Aspekt der elektronischen Kampfführung, Aspekt, den wir eigentlich schon relativ lange kennen in der Bundeswehr. Der zweite große Aspekt, der zweite große Wirkungsmechanismus ist die operative Information, also alles das, was das Zentrum operative Kommunikation in Main an Fähigkeiten bereitstellt. Und der dritte Bereich sind eben Computernetzwerkoperationen oder Cyber Operations, die uns auch befähigen, gegen andere Netze zu wirken.
Mhm. Überall fehlen ja auch IT-Fachleute, auch bei der Bundeswehr. Und Behörden, Polizei, Nachrichtendienste und natürlich die Firmen werben um diese. Was bieten Sie den Bewerbern Besonderes?
Das ist in der Tat eine sehr gute Frage und auch vielleicht sogar die größte Herausforderung. Wie schaffen wir es nachhaltig, auch das Personal zu bekommen, was wir benötigen? Ich kann mich noch erinnern, als der Bereich vor 2,5 Jahren aufgestellt wurde, wurde uns ja überall vorgehalten, das klappt sowieso nicht und die Nerds verdienen in der Industrie so viel mehr Geld, wieso sollen die Soldaten werden? Die aktuelle Personallage spricht ein etwas anderes Bild. Natürlich haben wir Bedarf, natürlich ist es herausfordernd. Wir stellen aber fest, dass wir durchaus attraktive Berufsfelder bieten. Für den Bereich der Offiziere haben wir an der Universität der Bundeswehr in München einen neuen Studiengang, einen Master für Cybersicherheit, eingerichtet. Wir arbeiten daran, für unsere Spezialisten auch entsprechende Werdegänge zu konzipieren. Das ist also ein Offizier, der zum Beispiel im Bereich Cyberoperationen eingesetzt wird, den Großteil seiner Karriere auch in diesem Bereich verbringen kann, ohne zwingend Kompaniechef oder Bataillonskommandeur zu werden. Also entsprechende Fachkarrieren. Wir versuchen das mit Zulagen attraktiv zu gestalten und die Leute sowohl fachlich abzuholen, ihnen ein paar monetäre Anreize im Rahmen der Möglichkeiten des öffentlichen Dienstes zu geben. Was wir aber auch feststellen, ist, dass viele junge Leute zu uns kommen, die eben auch von dem, klingt vielleicht etwas überhöht, wertebasierten Ansatz kommen. Sie wollen auch für ihr Land was Gutes tun. Also auch, es geht nicht darum, primär Geld zu verdienen, sondern ich will einen sinnvollen Beruf, eine sinnvolle Tätigkeit ausüben. Und in der Tat haben wir auch dort viele junge Frauen und Männer, die sich bei uns bewerben und bei uns mitarbeiten wollen. Also insofern, die Herausforderung ist da. Ich glaube aber schon, dass wir ganz gute Instrumente haben, um attraktive Arbeitsumgebungen anbieten zu können, die dann auch für junge Leute dazu führen, sich bei uns zu verpflichten und mit uns mitzuarbeiten.
Vielleicht noch einen Blick Richtung Politik. Das Verteidigungsressort hat ja vor einigen Monaten auch einen Digitalrat, BMVG, gegründet, dessen Sitzungen Sie leiten. Welchen Stellenwert hat dieses Gremium und wie beeinflusst ist die Arbeit in der von Ihnen geleiteten Abteilung Cyber- und Informationstechnik?
Die ehemalige Ministerin Dr. von der Leyen hat zu Recht gesagt, Digitalisierung ist das Megathema. Und zwar nicht nur für die Bundeswehr, sondern für die Gesellschaft, für die Wirtschaft und letztendlich auch für jeden Menschen, der nicht nur in Deutschland, sondern jeden Menschen, der derzeit auf der Welt lebt. Digitalisierung wird zunehmend zum Gamechanger. Und insofern tun wir uns als Großorganisation gut daran, uns Expertise reinzuholen, die uns auf dem Weg in die Digitalisierung begleitet. Der Digitalrat ist eins von drei Instrumenten, die wir in einem sogenannten digitalen Campus zusammenführen wollen. Es ist der Digitalrat, ein Digitallabor und eine Digitalgalerie. Und der Digitalrat, hier haben wir Mitglieder geworben, die die Gesellschaft relativ breit abdecken. Dort sind aus dem Ministerium der Forschung und Technologiedirektor, wir haben den Geschäftsführer unserer BWI GmbH drin, wir haben aber auch Vertreter aus Wirtschaft und wir haben auch Vertreter von NGOs. Diese Angehörigen des Digitalrats sollen uns auf dem Weg in der Digitalisierung begleiten. Sie sollen insbesondere auch diese Themen, wie verändere ich Organisationen in Richtung Digitalisierung, welche Anforderungen ändern sich für Mitarbeiter in der Digitalisierung, also diese auf den ersten Blick vielleicht ungerechtfertigterweise als weiche Faktoren benannten Themen mit uns ansprechen, uns begleiten, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir hatten jetzt eine erste Kick-Off-Veranstaltung, wir werden im Oktober uns in München treffen und ich bin da ganz zuversichtlich, dass aus dem Digitalrat schon gute Impulse gesetzt werden, die die Bundeswehr auf dem Weg in die Digitalisierung aktiv unterstützen.
Dann hoffe ich, dass Verteidigungsministerium, dass auch die neue Ministerin den Stellenwert der Digitalisierung so hoch hält wie die Vorgängerin und bedanke mich ganz recht herzlich, Herr General, für das Gespräch.
Ja, Ihnen auch. Herzlichen Dank, Frau Boll.
Der Vollständigkeit halber. Nicht Teil des Interviews, aber sehr wohl Teil des digitalen Campus sind das Digitallabor und die Digitalgalerie. Doch nun zu etwas anderem. Seit Oktober hat Deutschland eine neue Grundsteuer. Zumindest vorbehaltlich, denn noch muss der Bundesrat der Reform zustimmen. Vorangegangen war ein Urteil des Verfassungsgerichtes, das die damalige Wertermittlung von Immobilien für rechtswidrig erklärt hatte. Noch bis Ende 2019 sollte eine Neuregelung her. Durchaus machbar, beschieden die Richter in Karlsruhe. Immerhin sei die Problematik lange genug bekannt. Doch was sich die Politik in der Schnelle der Zeit erdacht hat, dürfte dem deutschen Steuerzahler wohl weniger gefallen. Ein Kommentar.
Im Oktober wurde die Grundsteuer im Bundestag nach langem Ringen endlich beschlossen. Für die Kommunen eine wichtige Entscheidung. Sie nehmen rund 14 Milliarden Euro mit der Grundsteuer ein. Darauf können sie nicht verzichten. Die Länder standen daher unter großem Druck, noch in diesem Jahr eine Entscheidung zu treffen. Denn das Verfassungsgericht erklärte die Steuer in seiner jetzigen Form für ungültig. Bis Ende dieses Jahres musste ein neues Modell stehen, damit die Einnahmequelle für die Kommunen nicht versiegt. Dem gefundenen Kompromiss sieht man jedoch an, dass er mehr in der Not als denn aufgrund sachlicher Entscheidungen getroffen wurde. Denn das Modell erlaubt es den Ländern, den strittigsten Punkt der Reform, die Wertermittlung der Immobilie, eigenständig zu regeln. Vorgesehen ist, dass der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete bei der Berechnung der Grundsteuer eine maßgebliche Rolle spielen sollen. Doch die Länder können selbst entscheiden, ob sie das Bundesgesetz anwenden oder nicht. Bayern forderte erfolgreich eine Öffnungsklausel, die den Ländern eine umfassende abweichende Regelungskompetenz eröffnet, sodass diese künftig eigene Regeln beschließen können. Die Öffnungsklausel war eines der Hauptstreitthemen im jahrelangen Gerangel von Bund, Ländern, Kommunen sowie der Immobilien- und Wohnungswirtschaft um die Reform der Grundsteuer. Bayern und auch alle anderen Bundesländer können damit eine Grundsteuer erheben, die sich fernab vom Bundesgesetz nur pauschal an der Fläche des Grundstücks orientiert. Ob eine Villa oder ein Hochhaus darauf steht, ist dann für die Berechnung nicht mehr relevant. Am eigentlichen Ziel der Grundsteuerreform, mehr Gerechtigkeit bei der Berechnungsgrundlage zu schaffen, geht der gefundene Kompromiss damit vorbei. Hier mag man aus Sicht der Kommunen Einsicht zeigen, dass eine Grundsteuer mit Mängeln immerhin besser sei als gar keine Grundsteuer. Aber die Politik hat mal wieder bewiesen, dass Entscheidungen meist nur unter Druck zustande kommen und diese dann auch nicht besonders gut sind. Schon das jahrelange Zähringen um einen neuen Bund-Länder-Finanzausgleich bis zur letzten Minute war für die Beobachter ein Trauerspiel. In den kommenden 5 Jahren müssen jetzt rund 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Auch wenn dies mit der bayerischen Methode, die nur die Quadratmeter sieht, einfacher sein soll als mit der Berechnung nach dem Bundesgesetz, auf die Finanzverwaltungen der Länder kommt damit ein enormer Aufwand zu. Neben dem Tagesgeschäft wird das nicht ohne neue Beamte und zusätzliche Finanzmittel zu stemmen sein. Ob es bis 2025 schaffbar ist, will und kann noch keiner sagen. Ist diese Hürde genommen, wird die neu berechnete Grundsteuer erstmals 2025 fällig werden. Es werden massive Einsprüche von Steuerzahlern erwartet. Ganz zu schweigen von grundlegender Kritik an der Reform und Normkontrollklagen. Das Bundesverfassungsgericht wird sich spätestens dann wieder mit der Grundsteuer befassen müssen.
Die Redaktion für den Kommentar hatte Laura Kössler-Mesaudi. Sprecher war Benjamin Stiebel. Die ersten Anträge für Mittel aus dem Digitalpakt Schule 2019 bis 2024 liegen vor. Denn bis auf Hessen haben alle Länder die dafür notwendigen Förderrichtlinien erlassen. Nun sind die Schulträger gefordert. Bevor die insgesamt 5 Milliarden Euro aus dem Digitalpakt Schule abgerufen werden können, sind eben Anträge zu stellen und Konzepte vorzulegen. Erste Bewilligung hat es bereits gegeben. Die nächsten stehen kurz bevor. Doch in vielen Ländern wird es noch dauern, bis die Gelder fließen. Der Startschuss für die Vergabe von Mitteln fiel in Sachsen. Der Landkreis Zwickau war der erste, der in den Genuss von 3,6 Millionen Euro kam. Dazu habe man sich seit 2016 vorbereitet, erläuterte Landrat Christoph Scheurer. Damals war das erste Mal von einem Förderprogramm des Bundes die Rede. Entsprechend aussagekräftig war der Förderantrag, den der Kreis beim Land einreichte. Damit ist diesmal nicht Sachsen-Anhalt, sondern Sachsen das Land der Frühaufsteher. Nicht nur, dass der erste Förderantrag in Sachsen bewilligt wurde, auch die Förderrichtlinie ist bereits am 21. Mai 2019 in Kraft getreten. Das heißt, noch vor Unterzeichnung des eigentlichen Digitalpaktes. Insgesamt sind im Dresdner Kultusministerium bis Ende Oktober 15 Anträge eingegangen. Davon sind 11 bewilligt. Obwohl in Sachsen der erste Bescheid ausgestellt wurde, setzen Landesverwaltung und Schulträger auf sinnvolle Konzepte statt auf Schnelligkeit, betonte eine Sprecherin des Ministeriums. Trotzdem müssen sich die öffentlichen und freien Träger sputen. Doch nicht alle Länder waren so schnell mit der Umsetzung der Förderrichtlinien. Verhältnismäßig zügig waren die Stadtstaaten. Hamburg und Bremen legten die Richtlinien im Juni vor, Berlin im Juli. Ebenfalls im Juli wurden die Förderrichtlinien in Bayern, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Thüringen publiziert. Es folgten im August die Länder Baden-Württemberg und Niedersachsen sowie im September Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Den Abschluss bilden Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland, die im Oktober die Richtlinien veröffentlicht haben. Damit bleibt nur noch Hessen. Der Wiesbadener Landtag ist das einzige Landesparlament, das neben einer Förderrichtlinie auch noch ein Landesgesetz für die Umsetzung aufgesetzt hat. Das Gesetz ist im September verabschiedet worden. Die Förderrichtlinie befindet sich jedoch noch in der finalen Abstimmung. Allen Ländern ist gemein, dass die Richtlinien kurze Zeit nach der Bekanntgabe in Kraft getreten sind. Allerdings haben nicht alle zeitgleich die Antragstellung eröffnet. Manche haben dafür weitere Daten vorgesehen. Mitunter erst für den Oktober 2019. Demgegenüber sind in der Hansestadt Bremen bereits 82 von 88 Anträgen genehmigt worden. Deutlich mehr Anträge liegen in Berlin vor, rund 180. Die ersten Bewilligungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen, heißt es aus der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Demgegenüber verzeichnet Brandenburg erst einen Antrag. Dieser bezieht sich jedoch nicht auf die Ausstattung von Schulen, sondern auf den Förderschwerpunkt landesweite und regionale Maßnahmen. Von den Geldern, die die Länder erhalten, sollen 10% in solche Projekte fließen. Schleswig-Holstein liegt ebenfalls erst ein Antrag im Online-Verfahren vor. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Sachsen-Anhalt hat sich noch kein Träger um die Gelder beworben. Zum einen liegt das an der Veröffentlichung der Förderrichtlinien. Zum anderen sind die Vorbereitungen in den Schulen und bei den Städten, Gemeinden und Landkreisen noch nicht abgeschlossen. Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern haben Pilotprojekte in 20 bzw. 24 Kommunen gestartet. Es wird also noch eine Zeit dauern, bis die Gelder tatsächlich in den Schulen ankommen. Bleibt zu hoffen, dass die Schulen rechtzeitig mit der Vergabe der öffentlichen Aufträge beginnen und zeitnah nach Erhalt der Gelder die gewünschte Ausstattung auch tatsächlich beschaffen. Wenn Sie selbst noch Schulungsbedarf beim Thema Digitalpakt Schule haben, der Behördenspiegel bietet auch Praxisseminare an. Schauen Sie doch einfach mal auf der Seite führungskräfte-forum.de vorbei. Das war es für dieses Mal. Fakten, Hintergründe und Analysen für den öffentlichen Dienst gibt es in der nächsten Woche wieder. Dann mit folgenden Themenschwerpunkten. 2019 feiert die Initiative D21 ihr 20-jähriges Bestehen. Wir sprechen mit der D21-Geschäftsführerin Lena-Sophie Müller über 2 Jahrzehnte digitale Transformation in Deutschland. Des Weiteren soll es um die Frage gehen, was die Politik dem Extremismus von rechts entgegenzusetzen hat. Im Kommentar besprechen wir die mögliche Rückkehr einer bundeseinheitlichen Besoldung. Vorschläge und Anregungen zu Public Sector Insider nehmen wir weiterhin gerne unter podcast@behördenspiegel.de entgegen. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder dazuschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.